Eva von Rädecker ist Philosophin. Sie arbeitete als Wissenschaftlerin an Universitäten in Berlin, Cambridge und New York. Heute lebt sie im ländlichen Brandenburg und ist froh, wenn sie sich die Freiheit nehmen kann, auch einmal zu Hause zu bleiben. Mit ihren vielgelobten Büchern Revolution für das Leben und Bleibefreiheit mischt sie sich in aktuelle Debatten ein und erreicht ein internationales Publikum, weit über philosophische Fachkreise hinaus. Was die Philosophie zur gesellschaftlichen Transformation beitragen kann, erfahren Sie von ihr in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Frehme.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Schön, dass Sie uns zuhören. Und Eva, schön, dass du da bist heute.
Danke für die Einladung.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Wir fangen immer recht allgemein an und würden dich heute fragen, wie wird man eigentlich Philosophin? Oder wie bist du Philosophin geworden?
Ach, ich glaube, das wird man als selbstreflexives Wesen, also zumindest mal alle Menschentiere sind ja schon ein Stück weit dabei, dass man wirklich einen Großteil seiner Zeit und seinen Broterwerb darauf fokussiert, ist, glaube ich, so eine Mischung aus Spleen und Glück. Also mir macht diese Grübelei viel Spaß. Oder ich kann es auch einfach, manchmal macht es auch keinen Spaß. Ja? Manchmal kommt es irgendwie aus so einem etwas schwer erträglichem, aber es lässt sich nicht stoppen. Und ich habe mir irgendwann im Studium mal gesagt, solange ich das machen kann, irgendwie davon leben kann, höre ich nicht auf. Wenn dann nicht mehr, ist auch okay. Ist ja eine wirklich brotlose Kunst, sollte man meinen. Aber gerade geht's noch, also ich mache weiter.
Du hast gesagt, es ist eine brotlose Kunst. manche verstehen Philosophie auch als Wissenschaft. Wie ist das für dich? Bist du eher Wissenschaftlerin? Bist du Künstlerin? Gibt es einen Bezug zur Kunst in deiner Arbeit? Wenn ja, ist das dann eher Literatur, poetische Sprache oder sind das auch bestimmte Denkfiguren, die man in der bildenden Kunst findet? Also was ist das für eine Kunst, ja, die du betreibst?
Genau. Ja, wer ich bin, weiß ich sowieso nicht. Aber was ich mache, ist tatsächlich in letzter Zeit der Versuch, da was zu verbinden. Also eine wissenschaftliche Ausbildung, die ich ja habe, oder auch eine Kompetenz im wissenschaftlichen Forschen, in der Wissensaneignung, verbunden aber mit einer breiteren Palette an Ausdrucksformen. Die Philosophie hat ja eigentlich historisch ganz viele Genres bespielt. Ja? Also Platon schreibt Theaterstücke, Schiller Lehrgedichte, Beauvoir und Sartre Romane. Dann gibt es sowieso immer wieder verschiedene Varianten der Essayistik und alles kann Philosophie sein. Und bestimmte Formen der neoliberalen Universität haben ja jetzt eine sehr, sehr starke Spezialisierung auf ein bestimmtes Genre des englischsprachigen Journal Essays, der auch sehr spezialisiert ist, sodass er für den Marktplatz, an dem Sokrates mal die Philosophie beheimaten wollte und selbst in demokratischen, relativ aufgeklärten Öffentlichkeiten, frage ich, ob wir so eine überhaupt noch haben, eigentlich kaum noch Anknüpfungspunkte haben. Das wurmt mich irgendwie. Also weil ich mir immer so vorstelle, wie doll mich diese Fragen schon interessiert haben, bevor ich überhaupt wusste, dass man Philosophie studieren kann. Oder wie viel realer mir meine Arbeit in irgendeinem kleinen NDR-Radiointerview plötzlich vorkommt, was meine Mutter zu Hause hört, als wenn dann irgendwie so eine Peer-Review halbwegs nicht vernichtend zurückkommt. So. Und ich glaube, das waren Aspekte, die mich jetzt dazu geführt haben, zu versuchen, Philosophie eher als Kunst als Wissenschaft zu betreiben. Zumindest eben, was den Output angeht.
Macht das auch, sagen wir mal, den Erfolg deiner Bücher aus, die ja in vielen Sprachen auch übersetzt sind aktuell? Und der Philosophie wird ja sonst eigentlich vorgeworfen, man versteht es nicht oder kommt mir nicht mit Philosophie. Und das ist natürlich sehr schade, weil es ja, wie du auch sagst, faszinierende Fragen sind und eigentlich ja um nicht mehr oder weniger als um alles eigentlich geht.
Ja, dass man was nicht versteht, spricht ja oft gar nicht dagegen, dass man es rezipieren sollte. Ne? Also das ist ja bei guter Kunst zum Beispiel oft der Fall. Also nur weil ich ein Gedicht nicht verstehe, finde ich es ja nicht doof. Ich glaube schon, also ich hoffe mal, dass meine Bücher auch größtenteils verständlich sind. Ich glaube, mein größeres Ziel ist eigentlich eher, die LeserInnen ernst zu nehmen und auch, also die nicht zu quälen, ja, durch Habitusdünkel, sondern dass es, ich selber habe so tiefe Erfahrungen von Leseglück bei manchen Texten. Ich glaube nicht, weil die irgendwie leicht sind, aber weil da plötzlich was aufgeht, man irgendwas sieht, was man vorher nicht gesehen hat, die Welt so ein Stück größer wird. Ja, ob mir das gelingt, keine Ahnung. Ja. Es gelingt sicher anderen besser, aber ich versuche es und manchen scheint es zu, ja, ein bisschen zu nützen.
Du hast eben vom Spaß am Denken gesprochen. Ich habe irgendwo gelesen über deine Arbeit, dass ein Großteil deiner philosophischen Tätigkeit das Lauschen ist. Lauschend. Kannst du das noch sozusagen als komplementär zum Denken beschreiben?
Ja, und dabei quatsche ich jetzt hier schon wieder und bin fürs Antwortgeben zuständig. Ich glaube, dass man eine große allgemeine Dünnhäutigkeit braucht oder eine große Empfänglichkeit für sehr verschiedene Einflüsse und Reize, um sozusagen die Bandbreite an Stimmen oder auch das innere Chaos zu haben, was dann den Schmerz verursacht, den nur die Philosophie stillen kann. Also wo man so einen Ordnungswunsch oder so das Gefühl hat, boah, hier gehen bestimmte Sachen gar nicht mehr zusammen. Und als ich es da gehört habe, schien mir es vernünftig und da habe ich was anderes gehört und ich wusste auch gar nicht, was ich dagegen sagen soll und wie kriege ich das alles zusammen. Und diese Art von Brodeln im Kopf, das kommt ja nicht aus einem selbst. Also natürlich sind eigene Erfahrungen ein Faktor, aber erstmal primär ist, glaube ich, das Sprechen der anderen, was dann im eigenen Kopf widerhallt. Und das muss man natürlich erstmal mitkriegen. Also wenn man da nur hört, was man hören will, dann braucht man auch nichts Neues denken.
Einer der Philosophen, die ja für dich wichtig sind, ist Karl Marx. Und von Marx stammt ja dieser berühmte Satz, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Wie siehst du denn deine Arbeit? Geht es dir darum, Welt zu interpretieren, auf den Begriff zu bringen und dann verständlich zu machen dadurch? Oder geht es auch darum, Impulse zu geben? Wir heißen ja für gesellschaftliche Transformation im Untertitel, Impulse dafür zu geben, wie man Gesellschaft verändern kann.
Also der Marx der Feuerbach-Thesen ist ja der frühe Marx, der wirklich eine sehr, sehr abgefahrene Geschichtsphilosophie, ich meine jetzt gar nicht die allgemeine Fortschrittstheorie, sondern diese Idee, dass zwar in Frankreich die reale Politik die Revolution vollzogen hat, in Deutschland aber Hegel mit seinem Gedankengebäude das Revolutionärste ist, was man finden kann, weil alles andere so hinterwäldlerisch ist, dass nicht mal lohnt, kritisiert zu werden. Und deshalb man sozusagen in der Kritik dieser Philosophie dann auch tatsächlich die Welt verändern kann. Also dieser Satz ist ja gar kein Aufruf dazu, keine Philosophie, sondern Revolution zu machen, sondern der hat ein großes Pathos, dass die Philosophie selbst gewissermaßen den Weg bahnen wird für Veränderung. Schon der späte Marx sieht das ein Stück weit anders. Und ich glaube auch nicht, dass durch, was man für eine Weile so Intervention genannt hat, in Diskurse ich sowas, also oder irgendeine Philosophin, sowas wie die Vorhut von Veränderung sein kann. Ich glaube, dass die Rolle, die auch wiederum Marx formuliert hat, die Rolle eines klärenden Nachvollzugs, also der Selbstverständigung einer Zeit über ihre Wünsche und Kämpfe, also das sozusagen hinterhergehende Aufräumen und Sortieren schon ein großer Beitrag ist. Also gar nicht so sehr die Pionierleistung, sondern eher die Aufräumarbeit in der Nachhut ist, glaube ich, das, was Philosophie machen kann. Das ist aber ganz entscheidend, weil man dann, wenn man unsicher ist, wie soll es weitergehen, zum Beispiel politisch, besser innehalten kann und sagen, wo sind wir eigentlich? Wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Was machen wir hier eigentlich? Also sind wir uns übrigens darüber einig? Alleine das zu tun, ist, glaube ich, schon ein großer Beitrag von Philosophie. Und ich würde jetzt gerade Revolution für das Leben auch eher als ein Buch Natürlich würde ich schon behaupten, da stecken so ein paar neue Ideen drin, aber eher als ein Buch verstehen, was versucht zu lernen von bestimmten Praktiken, Bewegungen, die es in der Welt gibt und ein Angebot zu machen, wie man die deuten und aufeinander beziehen kann. Das heißt nicht einfach denen nach dem Mund zu reden oder zu sagen, was die eh schon sagen, aber das heißt eine gewissermaßen kohärente Erzählung anzubieten, wo noch keine ist. Also so hinterherhinkendes Geschichten erzählen auf hohem Abstraktionsniveau.
Ja, also ich habe mir zu der Revolution ein Zitat rausgeschrieben: Wenn wir eine Revolution und nicht nur einen spektakulären Zusammenbruch sehen wollen, müssen wir aus den Zwischenräumen des Alten bereits das Neue schaffen. Mhm. Ist ja schon zumindest ein bisschen mehr als nur zuzugucken. Also du hast ja auch einen Wunsch, also vielleicht kannst du den Revolutionsbegriff dann in Richtung der Transformation nochmal ein bisschen uns nahe bringen, den du im Kopf hast.
Das passt vielleicht auch ganz gut zu dem Einstieg mit Marx, weil die marxistische, klassisch-dialektische Hoffnung ja die ist, dass gewissermaßen aus den Zentralwidersprüchen der Gesellschaft der Übergang zum richtigen Neuen gefunden wird. Und dass unsere Widersprüche unsere Hoffnung sind. Und diese ganze Idee, die lässt sich schwer vertreten in der Gegenwart, wo schon zum zweiten Mal der Faschismus wieder stärker wird als die Kräfte, die die Probleme lösen wollen, wo auch die Arbeiterschaft sich nicht in Marx' Sinne als Träger dieser Bewegung bewährt hat und wo wir mit realgeschichtlichen Zusammenbruchsszenarien konfrontiert sind, die nicht diese Form der sehr reifen Krise haben, die in das vielversprechende Neue überführt, sondern die zum Beispiel auf der ökologischen Ebene wirklich eher ein Kollaps sind, wo also als Point of No Return, also wo was nicht eine Krise ist, die offen ist, es wird entweder ganz toll oder man fällt wieder zurück, sondern eine Katastrophe, nach der dann sehr langer Zeit was sehr viel schlechter ist. Und das zum Beispiel ist ja schon eine benjaminische Kritik am marxischen Fortschrittsverständnis. Aber das, also das musste ich auch jetzt irgendwie nicht erfinden. Das ist aber sozusagen die Zeitstimmung der kritischen Theorie, in die ich auch gewissermaßen eingetreten bin in meiner Ausbildung und aus der heraus ich operiere. Und dann, wenn man dann sagt, gut, wie kann man überhaupt noch versuchen, nach den Konturen der Zukunft Ausschau zu halten oder nach politischen Wegmarken und die nicht so abwegig voluntaristisch zu verstehen von, wir müssen jetzt einfach rausfinden, was richtig ist und dann sagen wir das den Leuten, dann wird das gemacht. Also so eine Art von Philosophenkönigtum ist völlig abwegig, also so passiert kein sozialer Wandel je und so gut wissen wir es auch gar nicht. Dann ist eine Alternative, die in der feministischen, zum Teil auch anarchistischen, Teil jüdisch-kabbalistischen Tradition schon sehr lange auch formuliert wird, die des präfigurativen Wandels. Also wo man sagt, ich gucke in der Gegenwart, ob es zumindest sowas gibt wie, ich nenne das dann Zwischenräume, Lücken, kleine Spuren einer möglichen besseren Zukunft. Ob irgendwas, was uns jetzt noch relativ abwegig erscheint, vielleicht die Lösung sein könnte. Das ist so eine methodische Anordnung. Und in Revolution für das Leben, würde ich sagen, sind bestimmte soziale Bewegungen die Probe darauf. Sind manche Sachen, die machen, ein Beispiel für etwas, was man ausweiten könnte. Ob das dann passiert, ist eine völlig andere Frage. Ja, das ist damit auch nicht mit behauptet. Und im Moment befinden wir uns, glaube ich, so im Volldampf der Gegenreaktion schon auf den oder gegen Konterrevolution auf den Bewegungszyklus, der vielleicht 2020 mit Black Lives Matter seinen Höhepunkt hatte.
Das ist ja auch immer eine Fragestellung, die sich durch die gesellschaftskritische Kunst, aber auch durch die Rezeption von politischer Philosophie zieht, die Frage, wie man das, was man denkt, selber auch lebt. Mhm. Und gerade wenn du davon sprichst, dass du dich auf die Spuren begibst nach Präfigurationen einer besseren Zukunft, stellt sich ja schon die Frage, ob du das selber auch versuchst zu leben. Mhm. Also ist dein Leben selber auch ein politisches, in dem du versuchst, Präfigurationen, tolles Wort, nochmal herzustellen? Oder ist das ein gedankliches Experiment, wo du sagst, wie viele und auch verständlicherweise vielleicht sagst, nein, das eine ist Denken, das andere ist Leben und das ist nicht immer deckungsgleich.
Also ich würde nie behaupten, dass es immer deckungsgleich sein muss. Bei mir ist es auf jeden Fall, ich würde eher sagen, das fängt umgekehrt an. Ja, erstmal bin ich, glaube ich, in die Philosophie eingetreten und trete immer wieder in sie ein, weil ich es ein so großes Rätsel finde, wie man überhaupt leben soll. Ja, wie wir überhaupt mit all diesen Absurditäten und Widersprüchen und all dem Horror, was man, warum findet das überhaupt irgendwer normal? Ja, wie soll man darin klarkommen? Und jetzt nicht nur so im Sinne eines hehren moralischen Anspruchs, sondern einfach so morgens aufstehen und zufrieden loslegen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie auf eine relativ andere Art als die des so normalen Teenagerlebens in den Metropolen so sozialisiert wurde, keine Ahnung. Aber dieses Gefühl von Fremdheit, das ist erstmal gegeben. Das ist sozusagen jetzt nicht irgendwie politisch gemacht. Dann ist es ja so, dass eben Feminismus in der Frauenbewegung schon lange dieser Gedanke, dass es eigentlich gar keinen persönlichen Bereich ist, der nicht politisch ist, sehr zentral ist. Also dass eine bestimmte Neutralität von ich beobachte das nur, ist auch eine Pose, die beiträgt zu der Verlängerung bestimmter Verhältnisse. Ich glaube trotzdem, dass es katastrophal ist, einfach eins zu eins seine philosophischen Ideen sozusagen durchexerzieren zu wollen im Leben. Ich würde es auch da als andersrum beschreiben. Also man spürt plötzlich, irgendwas wird lebbarer, irgendein Beziehungsmuster, was überhaupt nicht aufgeht in den gesellschaftlich vorgegebenen Arrangements, irgendein Begehren, von dem man dachte, es soll eigentlich in der Fantasie verbleiben und plötzlich ist es überhaupt kein Problem, dem auch eine Beziehung folgen zu lassen. Und dann vielleicht auch der Gedanke, ihr heißt ja Fantasiemuskel, dass man merkt, wow, bestimmtes queeres Begehren, das konnte jetzt eine Form finden in dieser Welt, aber mein Begehren, diesen Fossilkapitalismus zu überwinden, ja, kann ich, also Banane, das bleibt abwegig, ja. So, und was sind jetzt die systemischen Stellschrauben, die das festhalten? Und ich meine auch gegen jede Art der Lebbarkeit eines ernsthaft queeren Begehrens haben wir ja gerade einen Backlash, der sich gewaschen hat. Aber dieses Vorantastende, das würde ich schon sowas nennen wie eine Einheit von Theorie und Praxis. Ich finde aber manchmal, weißt du, es würde schon reichen, die Leute müssen aber gar nicht leben, was sie denken oder so. Ich glaube, einfach nur ernst zu meinen, was man denkt. Also auch in der Kritik, manchmal vielleicht sogar weniger radikal zu sein oder weniger perfekt, aber zu denken, okay, was heißt das jetzt, wenn ich das ernst meine? Also wenn ich sage, eine bestimmte Gewalt soll nicht stattfinden, ich was weiß, ich wende mich gegen bestimmte Formen der patriarchalen Sprache, ja. Aber okay, wenn ich das ernst meine, wie muss ich dann eigentlich leben? Wie viel meiner Normalitäten basieren auf ähnlich strukturierter Gewalt? Und da ist ja diese sozusagen Theorie der Sachherrschaft, wo ich versuche zu zeigen, dass sehr viele verschiedene Bereiche unseres Lebens sehr viel Schauplätze sozialer Kämpfe in bestimmten historischen Eigentumslogiken vorgezeichnet sind, ist auch so ein Versuch zu zeigen, wie eigentlich Sachen zusammenhängen, ja, wo Bilder wieder auftauchen, was es heißen könnte, darin einen bestimmten Gewaltverzicht ernst zu meinen. Ja, und ob man es dann umsetzen kann, das hängt natürlich auch viel von Glück und, also ich finde es ja oft einen bescheuerten Begriff, aber lass es uns Privilegien nennen, ab, ob einem das gelingt. Aber auch bei Privilegien, ja, besser man nutzt sie gut, als man nutzt sie schlecht.
Mhm. Du hast mir gerade total aus der Seele gesprochen, als du sagtest, beim Frühstückstisch sich fragen, wie soll man das jetzt überhaupt aushalten, und da bleibst du hängen. Aber sind da nicht zwei Prinzipien, die möglich sind? Also kann ich drüber nachdenken oder kann ich es verdrängen sozusagen? Und ist das nicht ein Teil der schwierigen Situation gerade, dass es viele gibt, die nicht hingucken oder sagen, ich lasse es mir nicht nehmen, das will ich jetzt gar nicht wissen, sie spüren es, und die anderen denken immer drüber nach und sind verzweifelt, und warum macht man es nicht? Deshalb fand ich das aber auch sehr beruhigend, deinen Vorschlag gerade, ich muss es nicht in Deckung bringen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die hingucken, die sind, die nicht verdrängen. Manchmal kann man überhaupt, also hingucken können heißt oft ein Stück weit verdrängen können. Oder ein Stück weit in Sicherheit sein und sich das deshalb leisten können, während manche wissen, nee, dann kracht mir hier mein Leben zusammen. Ich muss jetzt mal weitermachen. So, also ich glaube, Verdrängung ist gerade sehr breit gesät in der Gesellschaft. Oder eben, also das ist ja, wenn man jetzt nochmal guckt, wie sind jeweils die medialen Vermittlungen oder so verschraubt, dass man dann immer mit dem größtmöglichen aufmerksamkeitsfesselndsten Unheil des Moments konfrontiert ist, was dann aber meistens auch irgendwo passiert, wo man wirklich gar nicht mehr handlungsfähig ist. Und dann verdrängt man zwar nicht, aber man ist ohnmächtig. Mhm. Also Sudan ist einfach absoluter Horror und ich kann aber auch nichts machen und das kann ich dann als öffentliche Intellektuelle bekunden, dass das furchtbar und wichtig ist. Aber es ist sozusagen von jeder Praxis entkoppelt. Und dagegen sind, glaube ich, manchmal so Mikropolitiken eine wichtige Übung. Es geht bei euch um Fantasiemuskel. Nicht, weil da die entscheidenden Weichen gestellt werden, aber weil man da die Muskeln übt, mit denen man dann auch sagt, gut, wie machen wir jetzt hier eine politische Kampagne? Wie zeigen wir, welche Steuergelder, welche deutsche Rüstungsindustrie vielleicht doch mit manchen der Bilder verstrickt ist?
Mhm. Du schreibst ja häufiger, dass du dir eine Gesellschaft wünschst, die weniger auf Eigentum und auf Herrschaft beruht und mehr auf Teilen. Mhm. Vielleicht kannst du das auch nochmal anschaulich machen, wie man da hingelangen könnte.
Ja, also ich wünsche mir das ja nur, weil mir manche Realitäten anschaulich machen, dass das geht. Also erstens ist es ja so, dass wir ganz viel sowieso teilen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Ja, wir teilen die Atmosphäre, wir teilen bestimmte Transportwege, wir teilen Wasserreservoirs und wir teilen die wahnsinnig schlecht. Und dann wäre die Frage, können wir nicht manche Sachen so teilen, dass größere Gerechtigkeit herrscht, dass auch sowas wie, ich nenne das gern, öffentlicher Luxus herrscht, wo man zu bestimmten Dingen wirklich safe Zugang hat und weniger seine eigene Zukunft absichern muss in das Eigentum, in das man sich reinrettet. Also wenn es zum Beispiel sowas gäbe wie ein allgemeines Recht auf Wohnen, wenn Agrarsubventionen so funktionieren würde, dass wirklich ressourcen- und bodenschonende Landwirtschaft prämiert würde und dann auch ein Grundstock derer Erzeugnisse gar nicht marktförmig verteilt würden, sondern wirklich sozusagen frei zur Verfügung stünden, wenn man bestimmte Ängste nicht mehr haben müsste, dann wäre, glaube ich, die Gefahr des Teilens auch gleichzeitig reduziert. Denn wir ziehen uns ja dann von dem Vertrauen in Kooperation zurück, wenn wir ein Gefühl von Knappheit haben oder ein Gefühl von Ungeschütztheit. Und dann ist, so wie wir jetzt das organisiert haben, das Eigentum immer das Sicherste. Oft ist es aber eine Scheinsicherheit, weil viele überhaupt kein Eigentum sich leisten können und weil in der Welt, in der wir uns jetzt gerade bewegen und wie sie sich weiterentwickelt, selbst ein Großteil so des klassischen Eigentums, was Liberale immer gerne verteidigen, man soll irgendwie sein Häusle besitzen und so weiter, auch überhaupt nicht mehr sicher ist. Sicher ist in der Zukunft nur noch das Eigentum, was versichert ist. Und versichert, also wir haben ja in Deutschland die Elementarversicherungsdiskussion, ja, das ist ganz offen und vieles wird die Gesellschaft auch nicht absichern können. Also da gibt es sozusagen schon auf der Ebene des so kleinteiligen realen Eigentums riesige Unwägbarkeiten, die kleinen und verhältnismäßig viel größer treffen als das ganz schnell abziehbare Finanzkapital, was dann schnell einfach in den nächsten Fonds abgestellt werden kann. Das ist eben mit vielem Realeigentum nicht der Fall. Insofern glaube ich, dass selbst das Eigentumsversprechen des realen Eigentums schon phantasmatisch geworden ist. Also da brauche ich ein Stück weit gar nicht mehr kritisieren. Ja? Also das ist vielleicht auch dieser, was wir eben hatten, Nachvollzug dessen, was sowieso passiert in der Realität. Aber dann sagen, gut, darauf kann man jetzt reagieren. Und das sehen wir ja auch, indem man sich in so Kapseln und Fantasien von Anspruchshaltungen zurückzieht, indem man sich Phantombesitz baut und sagt, ich will entscheiden, wer in dieser Straße leben darf. In meine Familie darf niemand rein. Ich bin gar nicht so eine Feministin, irgendwas vorschreiben. Oder indem man sagt, wow, was können wir denn überhaupt realistisch gemeinsam durch die Zeit retten? Wie teilen wir das gerecht, sodass die wenigsten Angst haben müssen? Ja. Und das Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin zum Beispiel ein tolles Beispiel. Da sind Energiegenossenschaften tolle Beispiele. Auch sowas wie, ja, oder Fernwärme-Verbünde, die aber in BürgerInnenhand liegen.
Mhm. Das heißt, du bietest ja auch konkrete Bilder an, auch in dem Buch, auf das wir jetzt nicht im Detail eingehen können, die Bleibefreiheit, aber trotzdem gefragt, haben wir, wenn wir den Podcast nennen wir Fantasiemuskel, wo es ja darum geht, was können wir uns vorstellen oder was müssen wir oder wie trainieren wir das? Wie hältst du es mit dem utopischen Denken? Sind das Utopien oder philosophische Ableitungen? Wir haben vor zwei Podcasts zurück mit Jerome Paoli ein Gespräch gehabt, der eigentlich sagte, das Utopische, das zieht die Menschen doch gar nicht mit. Wir brauchen vielleicht gut gemachte, mehr gut gemachte Dystopien, um sozusagen zu sehen, was nicht eintreten soll.
Ja.
Bei dir sehe ich auch was anderes, ne? Ja. Also was Positiveres. Und
ich glaube, die Dystopien funktionieren kontraproduktiv. Ich finde sie trotzdem wichtig, aber nicht im Sinne von, also weil als politische Strategie, sondern ich finde realistische Beschreibung wichtig, also ich finde Realitätsnähe wichtig, ja, wenn es auch eben so aussieht, als ob wir bestimmte Kipppunkte passieren, dann will ich darüber irgendwie nicht belogen werden. Aber als so eine Art Daumenschraube, wo man sagt, wenn du dir noch ein bisschen genauer vorstellst, wie schlimm das ist, so dann wirst du dein Leben ändern, das halte ich für kompletten Unsinn. Das halte ich auch ehrlich gesagt für latent autoritär. Utopien finde ich in bestimmter Hinsicht absolut gerechtfertigt, also in dem Sinne von Ausweiten und Ausprobieren der Fantasie. Ich glaube aber, sie liegen uns im Moment sehr fern. Also der andere Punkt an den Dystopien ist, dystopisch sind eh schon alle. Also ich glaube, dass das sozusagen der verbreitetste Impuls ist, dass alle denken, es gibt sowieso keine Zukunft.
Wobei die Frage ist, was ist eine gut gemachte Dystopie?
Gut, ich lasse mich gerne überzeugen. Ich rede auch gerne immer mal von der Apokalypse, aber es scheint mir trotzdem, wenn man drüber nachdenkt, eine schlechte Strategie. Aber gut, vielleicht ist eine gut gemachte Dystopie dann eine, die auch weiß, dass die Apokalypse nicht ein Ereignis ist, genau wie die Revolution nicht ein Ereignis ist. Ja, nee, ich glaube, dieser Zukunftsverlust, der in den Dystopien steckt, der führt ganz, ganz schnell in Resignation. Dass man eben sagt, oh, wir schaffen es eh nicht mehr. Und dann ist eben rational einfach zu greifen, was du jetzt greifen kannst. Oder im Zweifelsfall wenigstens noch mitzumachen bei der Destroy-Party, als irgendwie in die Zukunft zu investieren. Und das muss man sich mal klar machen. Ja? Das ist ein völlig anderer Kapitalismus als der, der uns immer so erzählt wird als protestantische Arbeitsethik. Man bringt Opfer, man spart, man ist fleißig und irgendwann kann man sich dann irgendwas leisten oder irgendwann macht die Firma gute Rendite. Das ist überhaupt nicht mehr die Art, wie der Kapitalismus jetzt für sich selber wirbt. Jetzt wirbt er für sich durch gepanzerte Großfahrzeuge und durch du kannst Gas geben und lass es dir nicht nehmen und durch eine Art viel düsterere instantan Erfüllung, die oft auch sich ihrer Destruktivität bewusst ist. Also so wie ja diese frisierten Autorennen in den USA sind gute Beispiele dafür. Für immer schon ein Kippen in die mit eingeplante Zerstörung. Ich glaube, ich bin trotzdem keine utopische Denkerin. Ich bin eher eine topische Denkerin. Also die Orte, die es schon gibt, so bescheiden und klein wie die sind, zu konturieren und auszustellen. Ja.
Ich habe da nochmal eine Nachfrage, weil mir ein Ausdruck durch den Kopf geistert, der zweimal in diesem Gespräch fiel. Und das ist zum einen der Begriff der Kapsel. Auch die Kapsel ist ja ein Ort.
Ja, ja.
Man könnte auch sagen, die Kapsel ist ein Schutzort, in dem man was erproben kann, was ohne diesen Schutz noch nicht funktioniert. Du hast den Begriff der Kapsel aber negativ verwandt, die Leute, die sich abkapseln. Und dann hast du zweimal gesagt, dass du in die Philosophie eingetreten seist. Und ich kenne ich bin eingetreten, kenne ich so aus der Kirche. Vielleicht auch, man tritt auch in einen Verein, kann man auch eintreten. Und dann habe ich mich gefragt, ist das auch so eine Kapsel, die Philosophie, in der man bestimmte Sachen denken kann, die man woanders nicht denken kann? Also ich bin sozusagen unscharf formuliert, frage ich mich sozusagen die topischen, also die Orte, von denen du sprichst, sind das nicht auch Kapseln? Ist nicht vielleicht auch die Philosophie, in die du eintrittst, ne, sozusagen eine Kapsel, die anders sozusagen funktioniert, andere Gesetze, andere Logiken, andere Regeln hat als die in Anführungszeichen wirkliche Welt, von der viele Menschen sprechen, die dann argumentieren, warum sie eben nicht so handeln können, wie sie denken. Ja, warum sie nicht? Ich muss doch, weil ich Geld verdienen muss, weil ich mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, weil ich in den und den Systemzusammenhängen stehe. Das wollte ich, also sozusagen die Bedeutung der Kapsel als Schutzraum, als in welcher Kapsel du vielleicht bist oder vielleicht habe ich es auch missverstanden und und alles ist anders.
Also ich bin mir sicher, dass man mir leicht nachweisen kann, dass für mich die Philosophie sowas wie so ein, eine Kapsel oder ein Sweet Spot oder alles Mögliche ist, ja, ganz bestimmt. Aber wenn ich diese Formulierung benutze, in die Philosophie eintreten, dann benutze ich die so, wie man sagt, in eine Praxis eintreten. Also nicht in eine Institution oder so eine Sekte oder was oder auch die Kirche, sondern in eine Tätigkeit. Und das ist eine geteilte Tätigkeit. Also in die Philosophie als einen dialogischen Austausch, einen Zergrübelungszusammenhang, den es schon lange vor mir gab, der über mich hinweg weitergeführt wird, der mich natürlich überdauert. Und indem ich dann was teile mit anderen. Und ich glaube, ich spreche von diesem Eintreten, also obwohl ich manchmal auch so rede, naja, als selbstreflektive Wesen sind wir immer schon drin, aber ich habe wirklich in meinem Leben auch viele Sachen gemacht, die echt anders sind als Philosophie. Und ich meine, das ist ja so, wenn man im Familienbetrieb groß wird, man spart sich ein Lehrjahr in der landwirtschaftlichen Lehre, das ist sogar offiziell anerkannt. Ja. Also man arbeitet da viel, was jetzt nicht im engen Sinne Philosophie ist, aber ja, natürlich nichts, was geistlos wäre. Und das wirklich ernsthaft zu machen und die Ergebnisse aufzuschreiben, scheint mir schon eine abgefahrene Sache, die nicht selbstverständlich ist. Und auch jetzt bin ich manchmal viel zu gestresst, es ist viel zu viel los und irgendwas und dann regnet es durch und irgendwer hat Liebeskummer und jemand anders ist krank und dann ist halt nicht mehr so viel Philosophie als produktive Wissens- und Kunstpraxis, natürlich umso manchmal existenzielleres Nachdenken. Und vielleicht ist das genau dann der Unterschied in den Bildern von der Kapsel und dem Zwischenraum. Also ich rede ja positiv besetzt vom Zwischenraum, weil das immer was ist, was Dinge verbindet. Also es ist so wie die Fuge oder auch der Riss oder es braucht aber das Rundum. Während unser Imaginäres zu einer Kapsel ja eher sowas ist, es schwebt im Vakuum, im All, also in irgendwas, mit dem es nicht in Beziehung tritt. Und ich glaube, da wird dann in Philosophie in der Kapsel ist dann ganz schnell keine Philosophie mehr. Das ist irgendwas anderes, würde ich behaupten. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie weit. So ist meine Verteidigungsrede. Mal gucken, wie weit das reicht. Aber vielleicht ein Satz noch. Ich würde wirklich meine philosophische Praxis oder auch meine politische Praxis nie so verstanden wissen wollen, dass das Ergebnis ist, dass ich zu irgendwem laufe und sage, du solltest kein Auto fahren. Ja? Also wenn das Ergebnis ist, wir sollten den Transportsektor vergesellschaften. So. Und wenn wir das vernünftig machen, dann wird die Person froh sein, dass sie mit einem Zug besser zur Arbeit kommt. Also da gibt es diese Art von Adressierung. Ich finde, das muss man sich selber sagen und sonst ist man eh störrisch.
Dann aus der philosophischen Praxis in eine andere philosophische Praxis, das interessiert mich gerade. Du hast ja bei der Revolution für das Leben, das heißt ja auch eine Philosophie der neuen Protestformen. Mhm. Und wir reden ja weiter über die Transformation und gerade heute Morgen gab es ja wieder 4 Aktionen an 4 Flughäfen und ich saß in der Bahn und alle regen sich über die Klimakleber auf, wenn du eine philosophische Praxis hast und würdest die beraten nach deiner Analyse. Mhm. Die kämpfen ja in deiner Analyse auch für das Richtige. Ja. Was müssen die anders tun, damit nicht alle gegen die sind? Das ist ja auch, finde ich jetzt interessant.
Also, ich glaube nicht, dass ich denen die Strategie geben kann, dass nicht alle gegen die sind, weil da eben wirklich, es gibt eben Ideologie und es gibt Interessen, die dann auch viel Diskursmacht haben und Manipulationsmittel, die ihnen entgegenstehen. Was ich mir, glaube ich, anmaßen würde, wäre ihnen nochmal zu erklären, warum bestimmte Vorwürfe nicht treffen und warum das, was sie machen, sinnvoll ist. Und ich denke, nichts anderes ist eigentlich dieses Bleibefreiheitsbuch. Also das ist ja ein Stück weit wirklich so eine Art Urszene des Buchs, dass diese Klimakleber da sitzen und alle sagen so, ihr seid gegen die Freiheit, ihr seid für Verzicht und ihr blockiert die Mobilität. Ja, ihr zwingt uns zu bleiben. Das ist die ultimative Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Und da sage ich dann, warte mal, Bewegungsfreiheit, aber Bewegungsfreiheit an sich ist eigentlich eine ganz triste Sache. Die sind nicht gegen Freiheit, die sind für eine andere Freiheit. bleibe Freiheit. Und nichts weiter zu machen, als den Diskurs so zu drehen, dass man sagt, die Klimabewegung kann sich darauf verlassen, dass sie selber auch für Freiheit ist. Und dann müssen wir gesellschaftlich aushandeln, welche Freiheit wollen wir. Das wäre schon viel. Ja, das alles. Mehr macht das Buch nicht. Das heißt auch nicht, dass sie dann gewinnen. Aber ich glaube, dass das stimmt. Bleibefreiheit ist vielleicht so eine Art Seiltanz, gleichzeitig was Weitreichendes zu fordern, aber schon auch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir im Moment in einem ziemlich erschütternden weltgeschichtlichen Moment sind, wo nichts weiter als diese ganz grundlegende Forderung, irgendwo bleiben zu können, nicht weg zu müssen und nicht getötet zu werden, schon utopisch scheint. Ja? Also wir haben gerade zum Beispiel den Nahostkonflikt, wo wirklich, also erstens Leben im großen Stil ausgelöscht werden und gleichzeitig man sich keine Lösung vorstellen kann, wo allen Bleibefreiheit, nichts weiter, ja, Bleibefreiheit gewährt wird. Und das ist sozusagen jetzt der lokale Brennpunkt, also die sozusagen konzentrierte Hölle. Aber die Sachherrschaftskatastrophe, wie ich das nennen würde, des Klimawandels, ist ja auch ein Geschehen, dass breite, derzeit bewohnte Landstriche unbewohnbar wird, also machen wird. Also da Bleibefreiheit zerstören wird. Und diese, also dass sozusagen in diesen Dynamiken man dann schon so sagt, wow, die Utopie ist einfach, dass wir hier irgendwie bleiben und zusammenbleiben und alle bleiben und in dieser ungewählten Zusammenwürfelung bleiben können, das ist schon das große Ganze. So, und das ist ja auf eine Art wie Menschenrechte plus ein paar Ressourcen oder sowas. Menschenrechte und die Welt dazu. Das ist schon die Utopie. Und das muss man sich, glaube ich, einmal so ein bisschen klar machen, dass das der Moment ist, in dem wir gerade sind, wenn man nicht zynisch abgehoben irgendwie tatsächlich in der Kapsel sprechen will. Gleichzeitig finde ich es umso wichtiger, dass man nicht aufhört, ernsthaft darüber nachzudenken, welche Organisationsformen dann und auch welche Ökologien und sowas, welche demokratischen Steuerungen ein wirklich volles, glückliches Leben ermöglichen würden. Also dieser vielleicht leicht frivole Zug in Bleibefreiheit, dass ich immer sage, man soll sich die Unendlichkeitssehnsucht nicht ausreden lassen. Es geht um erfülltes Leben, es geht nicht nur um Leben. Der ist mir dann gleichzeitig sehr wichtig, weil man sonst gar nicht sieht, was alles mit dem menschlichen Leben und Überleben auf dem Spiel steht. Immer mehr als bloßes Überleben. Und ja, deswegen ist diese Figur des erfüllten, verbundenen Lebens plötzlich doch dann wieder eine relativ maximale Utopie. Auch wenn ich die jetzt in diesem Essay nicht irgendwie in Einzelteilen ausmale, aber es wäre, glaube ich, besonders ironisch in einem Buch über Freiheit, wo man ja gerade offen lassen muss, wie Menschen sich entscheiden, ihr Leben zu bestimmen.
Du hast gesagt, dann müssen wir uns vorstellen, welche Freiheit wir wollen. Nun ist das Vorstellungsvermögen von vielen Menschen begrenzt. Deshalb sagen wir ja, es gibt einen Fantasiemuskel, den man trainieren kann. Hast du eine Idee, wie man sich dieses Vermögen, sich andere Freiheiten vorzustellen, stärken, befördern, unterstützen, befeuern kann?
Also ich glaube, zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, dass jede gelebte Kooperation, in der man merkt, dass man gemeinsam Ziele verwirklichen kann, die man alleine nicht erreicht hätte, dass das eine Art Basis ist, größer zu träumen, weil man plötzlich denkt, es geht was sonst nicht gegangen wäre. Zum Beispiel auch, dass wir bestimmte Sachen intakt halten, irgendwie gerecht zusammenleben. Aber um vielleicht auch auf das zurückzukommen, was wir eben das Topische und nicht das Utopische nannten, ja. Ich operiere in dem Buch ja mit so ganz einfachen Alltagserfahrungen, die vielleicht erstmal auch fast viel zu unradikal sind. Also zum Beispiel diese Freude bei der Ankunft der Schwalben. Erstaunlich verbreitet. Ich dachte immer, das gibt es nur auf dem Land. Wir haben dann lauter Leute erzählt, dass es sogar, also sie in der Stadt auch immer gucken, wann die Schwalben kommen. Ich glaube, es sind dann zum Teil Mauersegler, aber was auch immer. So, und dieses Glück, dass da etwas anderes auch leben kann, dass das mehr ist als einfach so Normalität, sondern dass darin auch ein Stückchen meiner Freiheit aufgehoben ist. Diese Vergegenwärtigung ist, glaube ich, schon viel. Dass eben nicht nur die Frage, ob ich besonders schnell Auto fahren darf, sondern auch die Frage, ob es in Zukunft noch Vögel gibt, eine ist, die meine Freiheit berührt. Das Bleiben können von ganz vielem um mich rum meine Freiheit bereichern könnte und nicht sozusagen alles noch gedrängter ist. Das sind Bilder, an denen, glaube ich, viel hängt. Und wo Leute auch wirklich, also alle diese Facetten, ja, dieses Aufatmen, diese Bezogenheit, dieses sich plötzlich irgendwie sicherer und sinnvoller fühlen, das kann in sehr kleinen Momenten eben von entgegenkommendem Leben, sei es die Schwalben, sei es irgendwie jemand, der einem kurz hilft oder sich zuwendet, kann das erfahren werden. Und das erfahren Leute ja auch. Ja? Und manchmal macht man dann nicht mehr, als daran zu erinnern. Also so Sokrates-mäßig, Hebammenkurs, ist das alle Kunst. Es ist eigentlich alles schon da. Man kann das aber nur noch mal validieren und dann sagen, gut, wenn wir das ernst meinen, dass wir weiter Vögel haben wollen, was wollen wir machen denn jetzt für die Insekten?
Die Zeit ist schon fast überschritten. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die wir vielleicht auch wieder rausschneiden am Ende. Mich hat nur heute Morgen, als ich einem Kollegen sagte, wir treffen Eva von Redeker, gesagt, das ist doch interessant, weil die sich doch für die Abschaffung des Kapitalismus stark macht, aber doch selber sehr viele Bücher verkauft. Und da habe ich mal und in diesem System oder durch das System lebt. Und du bist eben eingestiegen und hast gesagt, ich bleibe Philosophin, solange mich das trägt. So. Ja. Also dich trägt ja auch das System. Und ich weiß, in der zweiten oder dritten Ausgabe hatten wir mal den Milo Rau, den Theatermacher, zu Gast. Und der hat gesagt, das ist ja das Geile, das Geile am Kapitalismus, dass man sozusagen das selber wieder zum Geschäft machen kann. Also auch die Kritik am Kapitalismus findet 10.000 Leute, die dein Buch kaufen und ist ein gutes Produkt. Ja. Beschäftigt dich das irgendwie? Es interessiert mich jetzt einfach, weil heute Morgen zufällig diese Frage kam. Und ich finde, es ist schon eine interessante und legitime Frage.
Ja, ich glaube, also natürlich beschäftigt mich das in dem Sinn, dass ich manchmal denke, so, oh, mache ich jetzt diese Sache noch oder ist das wirklich zu schräg? Und wenn ich es mache, was mache ich mit dem Geld oder so? Und also so oft passiert mir das auch nicht, dass ich sozusagen dann zu viel Geld habe, wenn ich irgendwas anders mache, als irgendwie klarzukommen und mein Dach zu reparieren. Ja. I'm waiting for it. Aber ich finde diese Vorstellung von Kritik, die so eine Art Purifizierung des eigenen Lebens als Endziel hat, relativ abwegig. Mir ist vollkommen klar, dass die Revolution, auf die ich hoffe, auch gegen mich gewonnen werden muss. Und ich glaube nicht, dass in diesem Moment mein bester Beitrag wäre, mich irgendwie völlig selbstversorgt von allem Grid zurückzuziehen. Übrigens, by the way, also viele Sachen, die ich konsumiere und so weiter, sind sehr viel weniger marktförmig als die bestimmt dieses Herr, das irgendwie meine Bücher aber gerne lieber klauen würde. Ich meine, kann er ja machen. Und ich glaube auch, dass es eine sehr große Frage ist, wie schnell es uns selbst in dem besten aller utopischen Szenarien gelingen würde, Bedürfnis, Erfüllung komplett von Beitrag zu entkoppeln. Also irgendetwas Marktförmiges wirklich loszuwerden, gar kein Äquivalenzprinzip mehr zu haben. Das finde ich auch sozusagen die Endziel-Utopie, weil davon sind wir weit entfernt. Und das Bücher schreiben und dafür Geld kriegen ist nicht der Kern des Kapitalismus. Ja? Und ich meine, ja gut, mein Verlag so, aber die Art von Monopol an Produktionsmitteln, mit denen allgemeine Bedürfnisse befriedigt werden in einem international konkurrenten System, das hat schon andere Aspekte, als jetzt nur überhaupt seine Arbeit in Produkten zu verkaufen. Also so eine Art Kleinkrämertum wäre schon was ganz anderes als die Art Monopol-Spätkapitalismus, die wir jetzt haben. Aber gut, nee, genau, I mean, touché, kann man gerne kritisieren.
Es war eigentlich auch nur eine Frage, nicht kritisiert.
Ich frage mich schon manchmal, dass es doch irgendwie schockierend ist, ist auch nicht so schockierend, aber dass letztlich diese ständisch organisierte Universität weniger Raum hat für meine Gedanken als der Markt. Und dass der Markt sozusagen, also natürlich, meine Thilo Sarrazins Bücher haben sich viel besser verkauft als meine, ja. Also das ist jetzt nichts, also ja, irgendwie ist er erfolgreich und ihr wollt mit mir reden, aber ich weiß noch, als Revolution für das Leben raus war, da war ich noch so neu in dem Business und habe tatsächlich manchmal nach die Amazon-Verkaufsrankings geguckt. Und da war immer von so einer total verrückten, ich habe Block hier jetzt zum Glück auf dem Namen, Frau, die so ein Anti-Gender-Buch, also normal oder schon gegendert oder sowas. Das war immer genauso auf dem gleichen Verkaufsrang wie meins. Ja, also es ist insofern ein relativ moderater Durchbruch, muss man sagen. Genau, aber es ist eben möglich. Möglicher als in der Universität. Das ist schon interessant. Und ich würde ja auch nie negieren, dass bestimmte Freiheiten, negative Freiheiten durch den Markt gewährt werden.
Eine launige Frage zum Ende und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Eva von Redeker, dass wir heute dieses Gespräch zusammen führen konnten. Vielen Dank.
Danke euch, es hat echt Spaß gemacht.
Sehr gerne und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.